seinerseits eben aus einem äthiopischen Kaiserhaus kommt und aus ganz anderen Gründen einen Sozialabstieg erfährt. Das Kaiserhaus, das äthiopische Kaiserhaus, wird überrannt von einer Revolution im Lande Äthiopien und der Vater wird ermordet. Viele Angehörige dieser Familie, dieser Kaiserfamilie, werden vertrieben oder ermordet. Und der Aserate als ein Mitglied aus diesem Clan landet über mehrere Stationen eben in Deutschland und ist in Deutschland gezwungen, dann einen bürgerlichen Beruf zu erwerben. Und jetzt wird es interessant, das gelingt ihm auch, aber er entwirft in diesem Buch über die Manieren, entwirft er eine Art nostalgische Reflexion auf die Zeiten, in denen man sich noch zu benehmen wusste. Mit anderen Worten, die Reflexion über Manieren ist typischerweise eine kulturpessimistische Reflexion, eine Reflexion, die immer zum Thema macht, verklärend zum Thema macht, das Gelingen des Lebens in früheren Zeiten. Und wenn Sie die Kapitel dieses Buches einmal anschauen, dann wird Ihnen sofort auffallen, der macht thematisch also so etwas wie den Handkuss als die typische Kommunikationseröffnungsgeste aus den Zeiten, in denen eben die Begrüßung oder die Kommunikationseröffnung, ich denke immer, das fällt mir hier alles runter, wie so Lametta-Fäden, Metta-Fäden hängt das hier. Die Zeiten reflektiert er, in denen die Begrüßung mit einer deutlich sichtbaren Geste der Ehrerbietung verknüpft war. Und diese deutlich sichtbare Geste der Ehrerbietung ist natürlich der Handkuss gegenüber einer Dame. Eine Form der Kommunikationseröffnung, die in der bürgerlichen Gesellschaft, also ich sage jetzt bürgerliche Gesellschaft, wir könnten aber auch sagen in der Moderne, die eigentlich die Ausdrucksgestalt nach wie vor des Bürgerlichen darstellt, eine Geste, die in modernen Kommunikationsbeziehungen, ja, wie eigentlich gedeutet wird, als zu umständlich, zu zeremoniell und als eine Geste im Kern mit der Gefahr verbunden, dass die Authentizität der Begegnung in dieser Geste gar nicht anerkannt wird. Sodass wir sagen können, Manieren haben immer etwas zu tun mit der Zeremonialität der Kommunikation. Und die Zeremonialität der Kommunikation ermöglicht zwar auf der einen Seite den Akteuren, sich einer definierten Choreografie der Begegnung zu bedienen. Auf der anderen Seite zahlen die Akteure die Zeremonie, in die sie schlüpfen, gleichsam, zahlen die Akteure diese Zeremonie mit dem hohen Preis einer unauthentischen Begegnung, einer Begegnung, die das Besondere erst noch zusätzlich zum Ausdruck bringen muss, weil es ja in der Geste als eine Ritualität enthalten ist und die Akteure noch nicht in einer Kommunikationssituation eingetreten sind, in eine Kommunikationssituation eingetreten sind, in der sie zeigen können, wer sie als Personen im Horizont der von ihnen eingesetzten Geste eigentlich sind. So kommt das Urteil zustande, Manieren sind umständlich, Manieren destruieren die Authentizität der Begegnung. oder noch anders formuliert, mit Manieren bewegen die Menschen sich immer noch in einem Raum der Ehre und nicht in einem Raum der Würde. Wenn wir eintreten in Kommunikationsbeziehungen, in denen es primär ankommt auf die Anerkennung der Würde des Gegenübers, dann könnte man sagen, werden eigentlich definierte Gesten der Begegnung relativ überflüssig, beziehungsweise sie werden von den Akteuren situativ flexibel und personspezifisch übersetzt und angewendet. Manieren, mit anderen Worten, sind Regeln der Höflichkeit, die aus einer Zeit stammen, in der die Begegnung als extrem riskante Begegnung interpretiert wurde, verstanden wurde und von daher die soziale Ordnung sich alle möglichen Rituale zurechtgelegt hat, um die Riskanz der Begegnung zu reduzieren. Die Moderne demgegenüber betrachten wir als eine Kommunikationsordnung, in der die Akteure immer schon wechselseitig unterstellen die Würde des Gegenübers. So können wir uns erklären, dass wir heute praktisch einen rasanten Verlust von Reflexionen des Titels des Gegenübers beobachten können. Das könnte man also etwa an Mails beobachten, eine kleine Studie könnte man darüber machen, an den Mails, die Studenten an Professoren schicken. Es gibt da immer noch mal so ein sehr geehrter Herr Professor, aber die dominante Form ist die Ansprache mit dem Namen. Und das ist nicht etwa eine Nachlässigkeit und schon gar nicht ein Anlass, sich zu beklagen über den Manierenverlust junger Leute, sondern es ist eigentlich Ausdruck von etwas Wunderbarem, nämlich dem zunehmend überall platzgreifenden, um sich greifenden Gefühl, dass es in den Kommunikationsbeziehungen dominant auf die Einzigartigkeitsentwürfe der Akteure ankommt und nicht auf die in die Kommunikation von vornherein mit eingesetzten Statusunterschiede. Die Moderne, könnten wir also sagen, ist eigentlich eine Errungenschaft der Statusneutralisierung. Statusneutralisierte Kommunikation kennzeichnet die moderne Gesellschaft. Es gibt natürlich immer noch mal die ein oder andere Anredeform mit Titel, aber im Prinzip können wir heute in einer modernen Kommunikationsordnung auf die ausdrückliche Benennung der Titel verzichten. Also am Umgang mit den Titeln lässt sich das sehr schön zeigen. Andere Beispiele gibt es zuhauf, an denen wir sehen können, dass diese Gesellschaft sich in ihren, geschossen wird auch nicht mehr in der Moderne, die Gesellschaft hat sich zunehmend sozusagen flexibilisiert in ihren Kommunikationsbeziehungen. Dadurch können wir sagen, wird die Kommunikation in ihrer Elastizität erhöht. Die Beziehungen gehen sofort leichter, ohne komplexe, ritualisierte Arrangements, auf die jeweiligen Kooperationsziele ein. Das ist der Vorteil, Elastizitätserhöhung der Kommunikation. Der Nachteil, wir haben oft darüber gesprochen, dass kein sozialer Wandel für die Akteure nur mit Vorteilen verbunden ist, sondern jeder soziale Wandel hat seinen Preis auch. Der Nachteil einer solchen Entwicklung in Richtung zunehmender Elastizität der Kommunikation ist, dass die Akteure gleichwohl in ihren Begegnungen berücksichtigen müssen, inwieweit sie gehen können mit der Neutralisierung des Status. Sie können das sehr schön beobachten an der Art und Weise, in welchem Tempo etwa die Repräsentanten von Staaten heute den Kuss praktizieren bei Begrüßung. Also ganz prominent natürlich hier unsere Angie und Monsieur. Das ist ja kurz vor einer Ehe. Und das hat etwas zu tun mit einer auch in diesen Kommunikationsbeziehungen, die ja welche unter Staaten bzw. ihren Repräsentanten sind, dass auch in diesen Kommunikationsbeziehungen die Authentizität der Begegnung wichtiger ist als die angestrengte zeremonielle Rahmung der Begegnung. Folgeproblem ist, wenn also auch auf diesen Ebenen die Kommunikation verflüssigt wird, wenn man so will, personalisiert wird, wie gestaltet sich dann unter diesen Bedingungen das Aushandeln von Konflikten? Also wie handeln die Akteure Situationen, wie sie jetzt hier, nun nicht gerade mit Frankreich, aber es gibt ja so andere Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft, bei denen diese Freundschaftsgesten jetzt verkoppelt werden müssen oder verknüpft werden müssen mit der Artikulation von Sanktionsdrohungen, schärfsten Sanktionsdrohungen. Und die Kommunikationssouveränität zeigt sich jetzt genau an den Stellen, wo es den Akteuren gelingt, in der persönlich gewordenen Begegnung gleichwohl eine Sanktionsdrohung oder eine Sanktion, nicht nur eine Drohung, sondern eine Sanktion folgenreich zu artikulieren, auszusprechen. Wir sehen also nur die eine Seite, wenn wir begrüßen, diese Beziehungen werden sozusagen quasi wie Freundschaftsbeziehungen. Die andere Seite ist, wie gesagt, die Erhöhung der Anstrengung, situativ zu entscheiden, welches Niveau oder welche Qualität der Kommunikationsbeziehung soll im vorliegenden Fall eigentlich gelten. Wenn wir jetzt die Frage stellen, was hat die Moderne denn eigentlich für Manieren und hat die Moderne überhaupt noch Manieren? Dann können wir vielleicht Folgendes sagen. Die moderne Gesellschaft, so wie wir sie jetzt grob charakterisiert haben, als eine Gesellschaft in Richtung unterstellter wechselseitiger Würde. Diese moderne Gesellschaft ist durchzogen von einer Normkonfusion bezüglich der Regeln, die in einer gegebenen Situation Geltung haben. Die moderne Gesellschaft kennt definierte Regelsysteme, Manieren und dergleichen eigentlich nicht mehr. Beispiel Handkuss, tiefe Verbeugung oder so etwas. Aber mit diesem Prozess der Aufweichung alter, zeremonieller, ehrbezogener Kommunikation entsteht das Folgeproblem einer Konfusion bezüglich der Regeln, die in Kommunikationsbeziehungen Anwendung finden sollen. sodass wir uns auf dieser Grundlage einer zunehmenden Konfusion natürlich auch erklären können, möglicherweise wird das für einige von Ihnen dann zukünftig auch ein Job, wer weiß. Wir können uns erklären, warum so etwas wie Benimmkurse von der Volkshochschule bis zum Managementkurs, warum so etwas zugenommen hat. Das hat zugenommen als Ausdruck von Folgen einer zunehmend authentisch gewordenen Kommunikationsbeziehung. Da wollen die Leute jetzt zunehmend wissen, ja, wenn wir jetzt so lässig, persönlich, ohne Reflexion auf den Status miteinander umgehen, dann wollen wir dennoch wissen, was situativ angemessen ist. Wir stellen uns einen Besuch von Frau Merkel hier vor. Ich sage jetzt selber schon Frau Merkel. Naja, dann können wir damit rechnen, wenn da so eine Fragestunde mit Studenten organisiert wird. Naja, sagen wir mal, 40% der Leute werden Frau Merkel sagen. Und weniger als vielleicht noch zu Zeiten von Adenauer werden sie mit ihrem Titel ansprechen. Aber wenn ich da jetzt einfach Frau Merkel sage, wie ist das denn so abends mit ihrem Mann? Dann muss ich zugleich reflektieren, darf ich das jetzt eigentlich fragen, wenn das doch so egalitär, statusneutralisiert ist zwischen uns. Daran zeigt sich, dass der Wandel dieser Regeln der Höflichkeit etwas Wunderbares ist, weil es die Menschen befreit von starren Regeln, konventionalisierten Regeln der Höflichkeit, aber es entpflichtet sie nicht im Hinblick auf die Frage, welche Regeln gelten situativ. So dürfen wir eigentlich als Soziologen uns an der kulturpessimistischen Diagnose bezüglich des Wandels der Regeln gar nicht beteiligen, sondern wir haben zu beobachten und zu interpretieren, wie die Regeln des zwischenmenschlichen Umgangs laufen. Ich habe irgendwie habe ich was gesehen und dachte, das ist hier wieder hier mein Apparat, aber das war jetzt Ihr Arm. Ja, okay.
Ja, Sie haben jetzt wirklich über den Aspekt der Informalisierung gesprochen.
Ja. 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 Wir sind heute auch in einer Zwangssituation, das ist vergleichbar. Der Zwang, den ich gerade angesprochen habe, liegt daran, dass wir, wie gesagt, wir müssen nicht mehr reflektieren, ist das jetzt ein Kommerzienrat oder ist das jetzt ein Dr. HC oder ein Professor HC und muss ich das, das haben wir alles nicht mehr. Sondern ob das Ackermann ist oder Breuer oder wer auch immer oder Müller-Esterl, wir können die so direkt ansprechen. Das ist praktisch eine Form der Erleichterung, wie wir gesagt haben, also eine Elastizitätserhöhung der Kommunikation. Der Präsident macht eine Diskussion mit den Studenten und da wird nicht irgendwie vorher groß Verbeugung vor dem Präsidenten, das ist alles gar nicht nötig. Ich meine, was ist eigentlich los? Ich meine, so voll war die Vorlesung nie. Also ich weiß gar nicht. Also ich meine, aber die Zwangssituation besteht darin, dass ich jetzt die ja faktisch existierende Statusasymmetrie, etwa im Gespräch mit dem Präsidenten oder Kanzler Präsident oder was auch immer, diese Statusasymmetrie muss ich in meinen Beiträgen prägen, reflektieren im Hinblick darauf, ob ich angemessen das persönlich gewordene Gespräch führe oder nicht. Also die Frage, welche Regeln gleichwohl die Distanz unter den Akteuren regulieren, diese Frage ist ja den Akteuren nicht genommen, aber um auf die These zurückzukommen, dafür gibt es keine allgemein verbindlichen Regeln mehr, die das strukturieren. Das gibt es nicht mehr, nicht wahr? Es gibt nur, wir haben darüber mal gesprochen, als wir die Höflichkeit zum Thema gemacht haben, es gibt nur den Respekt, der einzuhalten ist, auch in der modernen Gesellschaft, vor der eben persönlichen Würde, die jeder in eine Kommunikationsbeziehung mitbringt. Wir haben darüber gesprochen, als wir den strategischen Voyeurismus der Journalisten angesprochen haben, die bei Talkshows eben immer ein bisschen weiter gehen müssen in der Grenzverletzung, als man das eigentlich erwarten darf. Das müssen Sie deswegen tun, weil Sie, wenn Sie das nicht täten, würden Sie die journalistische Neugier gar nicht befriedigen können. Also müssen die, sind die Talkshows eben interessante soziale Phänomene, an denen man sehen kann, wie die Regeln des Respekts vor der Authentizität der Person immer ein Stück durchbrochen werden und durchbrochen werden müssen. So würde ich das beantworten. Und das ist dann, man könnte sagen, wir bewegen uns, also Elias als Stichwort, wir bewegen uns in einem historischen Kontinuum, das analytisch zum ersten Mal von Elias zur Sprache gebracht wurde und empirisch untersucht wurde. Ja? Okay, ich... Wir haben bezüglich der Kultur des Umgangs der Menschen untereinander, haben wir es in der deutschen Gesellschaft, das sollte man vielleicht abschließend nochmal reflektieren, haben wir es in der deutschen Gesellschaft mit zwei durch die konfessionellen Herkünfte bestimmten Kulturen der Begegnung zu tun. Wir haben selten Gelegenheit gehabt, darüber zu sprechen, aber es ist Ihnen ja nicht unvertraut. Die deutsche Gesellschaft ist soziologisch eigentlich so interessant wie kaum eine andere, weil sie bikonfessionell strukturiert ist. Sie ist nicht monokonfessionell strukturiert, wie die Franzosen etwa, sondern die Deutschen leben in einer Gesellschaft ausgeglichener Bikonfessionalität. Wenn Sie die politische Landkarte aufmachen, dann haben Sie mehr oder weniger, das ist jetzt ganz grob natürlich, haben Sie eine Nord-Süd-Unterscheidung zwischen Katholizismus und Protestantismus. Je weiter nördlich, desto protestantischer, je weiter südlich, desto katholischer. Mit ein paar Ausnahmen natürlich. Und auch das macht diese Gesellschaft so interessant, weil wir in dieser, und das passiert jetzt auch noch einem, es ist klar, aus Sibirien will man wissen, ob er angekommen ist. Ja. Wir haben in dieser bikonfessionellen Struktur haben wir zwei weitere Phänomene, die von großem Interesse sind. Wir haben mit, oder sagen wir seit der Vereinigung, haben wir ein drittes großes kulturelles Milieu, das ist der Agnostizismus, also die Distanz zu jedweder Konfession. Das ist durch die Vereinigung mit den neuen Bundesländern, ist das in die mentale Struktur Deutschlands mit eingezogen. Eine agnostische Kultur, die bei genauer Betrachtung sehr viel protestantische Elemente enthält, von ihren Ursachen her. Aber man könnte sagen, Katholizismus, Protestantismus, Agnostizismus und die vierte große und zunehmende Konfessionsdimension ist natürlich der Islam. Also wir haben dieses Deutschland aufgeteilt in diese vier kulturellen Traditionen, die jeweils ein ganz unterschiedliches Verhältnis bestimmen, diktieren zu Manieren oder zu Höflichkeit. Wenn wir uns jetzt mal nur auf den Unterschied zwischen katholisch und protestantisch hierbei beziehen, dann können wir sagen, dass die protestantische Kultur eine ausgesprochen formdistante oder formindifferente Kultur darstellt. Der Protestantismus pflegt ein Verhältnis der Menschen untereinander, für das bestimmend ist die Echtheit, die Authentizität, der Verzicht auf jedwede Form des Formalen im Umgang untereinander. Das ist ausgeprägt für eine protestantische Tradition. Demgegenüber ist die katholische Tradition eine, in der Formen die Choreografie des Auftritts der Menschen in einem viel höheren Maße noch Geltung hat als in der protestantischen Kultur. Sodass wir eine stärkere Aufmerksamkeit auf Zeremonie, Diplomatie, die Choreografie des Auftritts in katholischen Gegenden haben und eine geringere Aufmerksamkeit auf Diplomatie, Zeremonie und Liturgie des Auftritts in protestantischen Gegenden. Und wenn wir über Manieren und die Zukunft der Manieren nachdenken, dann können wir es auch so formulieren: Die protestantischen Kulturen sind die bezüglich der Manieren die avantgardistischen Kulturen. Sie sind diejenigen, die als erste verzichten auf jedwede Form von Zeremonialität. Und der Süden, der deutsche Süden, ist zeremoniebewusster, formbewusster, liturgiebewusster und in diesem Sinne traditioneller oder, wenn Sie es auch auf eine Wertdimension beziehen wollen, in diesem Sinne immer auch konservativer. Es ist die Kultur, in der man Wert legt auf die Kultur der Begegnung. Der Respekt und dergleichen muss deutlicher artikuliert werden als in protestantischen Gegenden, wenn man jetzt mit hinzunimmt die agnostische Kultur, dann könnte man sagen, in der agnostischen Kultur spielen solche religiösen Traditionen oder Herkünfte eigentlich gar keine Rolle und sie sind in diesem Sinne erst recht die Gegenden, in denen das Benehmen modernisiert, verflüssigt wird, von jedweder Steifheit befreit wird. Wir haben schon darüber gesprochen, dass das für die Akteure, die in diesen Welten sozusagen aufwachsen, dadurch nicht zwingend einfacher wird. Aber so könnte man sich so eine Landkarte bauen von diesem Land, also Ostdeutschland, Protestantismus und Süden, Katholizismus. Und das sind sozusagen abnehmende oder zunehmende Grade der Verflüssigung oder der Auflösung der Kritik an Formen des zwischenmenschlichen Umgangs. Das konnten Sie beobachten bei den runden Tischen, die da nach der Vereinigung im Osten gebaut wurden, über die die Leute über ihre politische Zukunft nachgedacht haben. Die Protagonisten dieser runden Tische, das waren alles Avantgardisten der Formlosigkeit. Bloß nicht so eine anstrengende Zeremonie, allein schon die Symbolik des runden Tisches, die bringt ja zum Ausdruck vollkommene Statusneutralität im Umgang untereinander. Jeder hat sozusagen ein Eigenrecht, sich in Kommunikationen einzubringen. Das war alles ganz charakteristisch für diese Kultur. Und dieses Deutschland wird von daher natürlich unglaublich interessant zu beobachten. Wie entwickelt sich das eigentlich? Wo gibt es Resistenzen gegenüber der Aufweichung von Manieren und Höflichkeitsregeln? Wo gibt es ein ausgesprochenes Insistieren auf diesen Höflichkeitsregeln? Das sind also Fragen, die ich abschließend Ihnen gerne anempfehlen möchte, weil auch deswegen Stichwort Elias, weil es eigentlich so eine schöne Studie wie die von Norbert Elias über die höfische Gesellschaft für unsere Gesellschaft gar nicht gibt. Also da gibt es noch sehr viel zu tun und sehr viel zu arbeiten. Wir sollten uns ohnehin befreien von der Vorstellung, dass wir schon sehr viel wissen über unser eigenes Land oder über die Kommunikationskultur. Bei genauer Betrachtung gibt es eben sehr viele offene Probleme und offene Fragen. Und Sie haben ja dankenswerterweise in Ihren Essays erste Versuche gemacht, diese Fragen zu beantworten. Die erste Studie liegt in Gestalt von Essays vor. Und jetzt hören wir uns mal so ein paar an, oder sagen wir mal so, wir hören mal in einige Essays rein und ich erlaube mir, die da zu kommentieren. Und jetzt haben Sie so schön was erzählt über das Halten der Hände beim Rauchen. Auf geht's. Auf die Bühne. Ich halte hier dieses komische, das ist wie so ein schön, ja, mit Beifall geht's los.
Ja. Und das Ding hält, ja? Oh Gott.
Ich weiß nicht, ich glaube, es ist das falsche Ohr. Süß, gell?
Ja, toll. Jetzt. So wollte ich schon immer so ein Teil am Ohr haben.
Ja, auf geht's. Jetzt mal so.
Aber ich darf mich ja hinsetzen, oder?
Nee, dahin. Also ich werde unterbrechen.
Okay, super. Funktioniert das Teil?
Ja, es funktioniert.
Also ich habe mein Essay über das Rauchen geschrieben, beziehungsweise wie man die Hände beim Rauchen hält. Und habe daher mein Essay genannt Rauchen, ein Accessoire der Gestik.
Das ist schon mal schön. Finde ich gut.
Danke.
Das ist das Blöde, gell?
Ich tue es einfach in die Tasche.
Okay.
Spätestens seit dem Aufkommen des Rauchverbots im öffentlichen Raum, sei es in Schulen, Restaurants oder Büros, ist es ungemütlich geworden für die Raucher. Früher noch kreuzes werden Raum verteilt, müssen sie heute oftmals an die Frischluft, um ihre Zigarette konsumieren zu dürfen. Dort zu einer Gruppe formieren, ist es aufmerksam, macht er sich nicht jeder raucht oder hält seine Zigarette gleich. Der eine knickt seine Finger auf den Finger, die Daumen und seine Finger die Zigarette zu halten, die nächste spreizt Zeige und Ringfinger für den Zug und Hinstängel, ein dritter wechselt zwischen verschiedenen Varianten. Das Halten der Zigarette ist individuell und oftmals situationsbedingt.
Während einer Unterhaltung geht man eventuell auf sein Gegenüber ein, indem man die Zigarettenstellung des anderen imitiert. Ist der andere Nichtraucher, neigt man dazu, Rücksicht zu nehmen. Die Zigarette wird vom anderen möglichst weit weggehalten. Diese raucherspezifischen Bewegungsabläufe sind vernetzt mit der Gestik. Im Folgenden soll dieser Zusammenhang, das gestische Gebaren während dem Rauchen einer Zigarette, verdeutlicht werden. Hierfür wird zunächst die Gestik im Allgemeinen betrachtet. Anschließend liegt der Fokus auf dem Verhältnis zwischen Hand und Zigarette. Ziel der Betrachtung ist es, den Blick für das Zusammenspiel von Gestik und Rauchen zu sensibilisieren und aus einem soziologischen Blickwinkel zu betrachten.
Gestik. Ja, super. Also ich meine, das ist wunderschön, weil das Rauchen platziert die Leute in eine riskante Kommunikationsbeziehung, weil sie das Zentrum einer Vergiftungsgefahr sind. Und dadurch, dass von ihnen eine Vergiftungsgefahr ausgeht, kann man jetzt beobachten, nehmen sie das zum Anlass, in eine Kommunikationsdistanz zu gehen zum Gegenüber, oder ignorieren sie diesen Umstand? Und wenn sie in Distanz gehen, welches sind die gestischen und mimischen Ausdrucksmittel dieser Distanzerzeugung zum anderen? Das ist super, weil diese Einstellung zum Rauchen ja sich abspielt im Gesichts- und Nahraum, über den wir so oft gesprochen haben, als der Raum, über den nun andererseits die Kommunikationsnähe auch notwendig immer mitgeteilt wird. Haben wir oft drüber gesprochen. Auf geht's. Ja.
Gestik ist in unserem Alltag fest verankert. Man sieht einen Bekannten auf der anderen Straßenseite und grüßt ihn mit einem Winken. Minuten später wird man nach dem Weg gefragt. Die Erklärung des Weges wird mit dem Finger, welcher einen imaginären Straßenverlauf in die Luft zeichnet, unterstützt. Kurz darauf, an einem Zebrastreifen stehend, fährt ein Auto vorbei. Der Versuch, die Straße zu überqueren, wird von dem Autofahrer ignoriert. Daraufhin nimmt man als impulsiver Mensch die Hand und zeigt besagtem Fahrer den Vogel oder bedient sich anderer Gesten, die Empörung zum Ausdruck bringen können. Mit Gestiken wird Gesagtes unterstrichen, Erlebtes lebhafter dargestellt und Gefühltes zum Ausdruck gebracht. Alle Handbewegungen sind für uns verständlich, obwohl sie nicht mit Worten begleitet sein müssen. Sie sind Teil der nonverbalen Kommunikation. Teilen wir uns auf diese Weise mit, agieren Körpersprache, Gestik und Mimik. Im Alltag geschieht dies oftmals unbewusst. Die Wirkung der nonverbalen Kommunikation wird von der Gesellschaft, in welcher sie angewandt wird, geprägt. So ist die Bedeutung nicht immer kulturübergreifend. Der Sinn differiert von Kultur zu Kultur. Das Verständnis für die Semantik einer Handbewegung erlernt das Individuum im Laufe seiner Sozialisation, da das soziale Umfeld meist ähnliche Gestiken in verwandten Situationen nutzt. Ohne darüber sprechen zu müssen, entsteht eine gemeinsame Auffassung. Auch während des Rauchens werden Gesten gebraucht.
Mein Gott sei Dank, jetzt kommt sie zurück.
Oder das Rauchen kann zu einer einzigen Gestik werden.
Ja, das ist schön. Also das ist insofern ist das sehr interessant, weil man insofern als man beim Essay schreiben gerne aus seiner Beobachtung wieder rauslaufen möchte. Jetzt war sie ganz schön im Rauchen schon drin und packt dann dazu eine allgemeine Betrachtung zur Gestik, die ist nicht falsch, die ist auch nicht dumm und die ist sozusagen in sich konsistent, aber man sieht daran, wie man aus seinem schönen Beispiel gerne irgendwie in sowas Allgemeines einsteigen möchte. Deswegen habe ich jetzt gezittert und gedacht, du liebe Güte, jetzt kommen drei Seiten irgendwie über Gestik.
Nein,
sie hat es schön kontrolliert und kommt wieder zurück zum Rauchen.
Ich wollte nur kurz definiert haben.
Ja, sehr gut.
Auch während des Rauchens werden Gesten gebraucht oder das Rauchen kann zu einer einzigen Gestik werden. Betrachtet man die Tätigkeit, ist zunächst das Gesicht die zentrale Körperpartie. Hier findet das Hauptgeschehen statt. Während dem Zug einer Zigarette und dem Auspusten des Rauchs zeichnet sich eine dem Raucher ganz eigene Mimik ab. Der Gesichtsausdruck gibt Auskunft über die Gefühlslage. Er kann beispielsweise als genussvoll oder in Zusammenhang mit auf der Stelle tretenden Füßen als Nervosität interpretiert werden. Je nachdem, wie energisch die Zigarette von der Hand geführt wird, kann dieser Eindruck verschärft oder abgemildert werden. Die Hände und das Gesicht verraten demnach gleichermaßen wichtige Informationen über das Befinden der rauchenden Person. Während dem Zigarettenrauchen treffen alle Faktoren der nonverbalen Kommunikation zusammen. Körpersprache, Gestik, Mimik. Schon allein das Halten der Zigarette während dem Gestikulieren prägt die Bedeutung der dargestellten Geste. Es findet eine Integration der Zigarette in die Gestik statt, da die Zigarette während dem Verweilen in der Hand des Subjekts offenkundig Teil jeder Handbewegung wird. Dieser Fall tritt oft ein, wenn sich die rauchende Person gestisch einer anderen mitteilen möchte. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Zigarette nicht in eine Gestik eingegliedert wird, sondern die Handbewegung eigens für das Rauchen ausgeführt und so der Griff um die Zigarette zur eigentlichen Geste des Moments wird. In beiden Fällen wird die Individualität des Subjekts noch weiter ersichtlicht. Nicht jeder hält seine Zigarette gleich, zündet sie wie jeder andere an und bläst den Rauch gleich aus, um sie schlussendlich auszudrücken. Das Rauchen teilt so wichtige Merkmale mit der Gestik. Die Bedeutungsebene ist kulturell geprägt, individuell gefärbt, situationsbedingt und dennoch für die Mitglieder einer Gesellschaft allgemein verständlich.
Ja, da müsste man jetzt noch weiter, was sind für Optionen bei dem Halten der Zigarette denkbar? Also jetzt gehen Sie sozusagen in das Allgemeine, das ist wiederum nicht falsch, aber jetzt müssen wir, und das haben Sie eben kurz angedeutet, was gibt es für Optionen? Es gibt die Entschlossenheit im Umgang mit der Zigarette, es gibt die Muße und den Genuss und es gibt eine Art Indifferenz, eine Gleichgültigkeit gegenüber der Zigarette. Ich denke jetzt mal nur drei Möglichkeiten aus. Die müsste man jetzt, sprechen wir über den Essay, die müsste man im Prinzip jetzt an dieser Stelle schon genannt haben. Also es ist wunderschön gezeigt und man sieht das sofort, wie sorgfältig beobachtet, sagen wir, wie du rauchst und ich sage dir, wer du bist. Das ist die soziologische Perspektive. Sage mir, wie du gehst und ich sage dir, wer du bist. Sage mir, wie du isst und ich sage dir, wer du bist. Sage dir, wer du bist. In der Logik ist das entstanden und das ist super. Wenn man das jetzt so macht, also wenn man die These hat, die Art, wie die Zigarette gehalten wird, kommuniziert einen inneren Zustand des Aktors, dann müsste man an der Stelle einen kleinen Schritt weiter und sich überlegen, welche inneren Zustände können denn beim Zigarettenrauchen nach außen kommuniziert werden, durch die Art, wie die Zigarette an den Mund geführt wird. Da könnte man sagen, nun ja, also so etwas wie Entschlossenheit, so etwas wie Indifferenz und so etwas wie Genuss oder Muße. Nicht wahr? Also bei dem Letzten wäre dann mimisch das Halten und das Führen an den Mund wäre mimisch verbunden mit einem Ausdruck der Anstrengungslosigkeit und bei dem ersten, den wir jetzt irgendwie entschlossen genannt haben, wäre sozusagen auch mimisch so etwas wie eine Anstrengung oder wie eine ja bis hin zur Verkrampfung gehende Steifheit oder Zeremonialität sichtbar. Okay.
Der Zigarettenkonsum lässt sich in verschiedene Phasen gliedern, von der Auswahl der Zigarette über das Anzünden und Rauchen bis hin zum Ausdrücken der Zigarette. Erste Unterschiede können bei der Entscheidung für eine bestimmte Zigarette bzw. Marke festgehalten werden. Es gibt Personen, welche ihre Zigarette drehen, andere, die sich ihren Klimmstängel stopfen und sicherlich viele, die zur konsumfertigen Kippe greifen. Auch die Art und Weise, wie ein Raucher sich eine Zigarette aus dem Päckchen nimmt, sich selbst dreht und einem anderen anbietet, kann aufschlussreich sein. Der eigentliche Akt des Rauchens beginnt mit dem Anzünden, wenn die Zigarette zwischen Ober- und Unterlippe steckt, die Hand oder beide Hände mit dem Feuerzeug zur Zigarette oder die Zigarette eben doch zum Feuer geführt wird. Mit dem ersten Zug einer Zigarette fängt sie an zu klimmen. Dabei formt sich Mund- und Wangenpartie oder gar das gesamte Gesicht. Nach dem Einatmen des Rauchens kommt es, früher oder später je nach Raucher, zum Ausatmen des Zigarettenrauchs. Bis zum nächsten Zug verweilt die Zigarette in der Hand oder bleibt eher selten im Mundwinkel, weil beide Hände für eine andere Tätigkeit gebraucht werden. Während des Prozesses wird immer wieder auf verschiedene Arten die Tabakasche entsorgt, schnippend, tippend, drehend an Gegenständen, auf dem Boden oder in dem Aschenbecher. Zum Schluss wird die Zigarette, wenn
das
sie...
Das ist der Aspekt der Müllentsorgung. Nicht? Also da lassen sich die Leute natürlich auch schon unterscheiden. Im Übrigen an dieser Stelle wäre jetzt schön im Essay, ich schildere im Folgenden, das kommt wahrscheinlich noch, oder? Ich habe einen Raucher beobachtet, bei dem war das so. Ne? Also ich habe immer gesagt, im Essay gehe ich von irgendeiner Beobachtung aus. Also gucke ich mir die Raucher an, das ist eine super Idee. Aber irgendwann muss ich dann aus dieser, da gibt es den, da gibt es den, da gibt es den. Ich tue jetzt mal so, als sei das jetzt ein Zigarettenzug gewesen. Über diese in sich vielleicht auch interessante klassifikatorische Auflistung hinaus wäre es schön, wenn man einen Fall sich vornimmt, oder auch zwei, wie jetzt gerade mal entworfen, diese drei, kontrastierende, oder überhaupt welche, die man gesehen hat. Also Leute, die gehen, oder Leute, die eben rauchen. Ne? Okay.
Zum Schluss wird die Zigarette, wenn sie bis zum Filter hinabgeraucht ist, ausgedrückt. Dies geschieht oft mit der Hand oder mit dem Schuh. Der Zusammenhang zwischen Rauchen und Gestik kommt noch intensiver zum Vorschein, wenn die Fingerkonstellation zum Halten einer Zigarette im Detail betrachtet wird. Hier lassen sich die Zigarettenkonsumenten in drei Kategorien gruppieren. In diesen existieren wiederum Variationen Abstufen. Die erste Möglichkeit kann als Victory, die zweite als Trichterhaltung bezeichnet werden. Die Verbindung aus beiden Optionen wird im Folgenden als Zwitterstellung tituliert. Diese beinhaltet die Abweichung und Kombination von den ersten zwei Varianten. Anhand dieser Selektion können Überschneidungen herausgearbeitet und individuelle Züge betont werden. Der Victory-Griff definiert sich über das Halten der Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger. Dabei sind beide Finger gestreckt. Sie bilden so ein V. Die Position der Zigarette kann variieren. Das heißt, sie kann eher weiter oben gehalten werden, also zwischen den Endgliedern der Finger, oder eher weiter unten, zwischen den Mittelgliedern. Der Filter wird zum Großteil verdeckt, da er meistens als Abschnitt dient, an dem die Zigarette zwischen den Fingern eingeklemmt ist. Die anderen Finger hingegen, Daumenring und kleiner Finger, sind abgeknickt und zeigen zur Handinnenfläche. Diese wiederum ist zum Körper gedreht, wenn die Zigarette zum Mund geführt und anschließend an ihr gezogen wird. Verweilt die Zigarette in der Hand, kann die Handstellung beibehalten oder leicht abgewandelt werden, indem die Hand um 90 Grad gedreht wird. Für den Betrachter entsteht in diesem Fall eine Seitenansicht der Hand und keine Frontalansicht des Handrückens mehr. Das Handgelenk bildet währenddessen eine Linie mit dem Unterarm. Der Vergleich zum Victory-Zeichen, welches in der westlichen Kultur im Kontext der Freude über den Sieg angewandt wird, soll nicht zwangsläufig als maßgebende Interpretation für die Zigarette haltende Hand dienen. Die Ähnlichkeit der Gesten bezieht sich lediglich auf die Fingeranordnung. Raucht eine Person ihre Zigarette auf diese Weise, muss dies nicht zwangsläufig einen Sieg demonstrieren, auch wenn ein solches Motiv gerade bei Jugendlichen nicht abwegig scheint, da diese das Rauchen oftmals zum Zeichen ihrer Rebellion gegen elterliche Konventionen einsetzen.
Also die Stellung, das ist auch sehr schön, müsste man drüber nachdenken, wo hängt die Zigarette, hängt die hier unten im Winkel oder ist die hier oben in den Fingerspitzen? Das sind gerade der demonstrierten Eleganz. Sie machen das jetzt sehr akribisch, die einzelnen Stellungen, die die Zigarette in dieser Fingergabel einnehmen kann. Das ist super. Aber Sie hören jetzt gleich, oder das geht einem sofort durch den Kopf, dass jetzt die Schlussfolgerung auf mögliche Habitus-Typen, auf mögliche Einstellung, dass die, sagen wir mal, in diesem Essay jetzt vorsichtig gehandhabt werden.
Ja.
Da sind Sie sehr zurückhaltend.
Ich wollte in keine Klischees rutschen.
Wie?
Ich wollte eigentlich in keine Klischees rutschen. Ich habe mich da ein bisschen schwer getan.
Ja, das ist eine schöne Überlegung, die Sie anstellen, dass man natürlich vermeiden möchte, in der deskriptiven Genauigkeit Vorurteile zu mobilisieren. Das ist verdienstvoll. Aber Sie sehen, was Sie sich damit einhandeln. Die Ungeduld derjenigen, die Ihnen zuhören und die darauf warten, ja, was machst du jetzt mit dieser Positionsunterscheidung? Erzähl mir, was du damit jetzt an Bedeutungen erzeugen willst. Deswegen habe ich vorgeschlagen, könnte man darüber nachdenken, die Art, wie die Zigarette gehalten wird. Nehmen wir das mal. Also diese Haltung gegenüber so einer Haltung, so versus so, wird einem sofort klar, dass das unterschiedliche Grade der Eleganz im Umgang mit diesem Genussmittel sind. Und das wäre noch hinzuzufügen. Also ich muss nicht betonen, dass ein super Essay. Aber an der Stelle, eigentlich ist es nicht verwunderlich. Nur super Essays kann man so ergänzen und korrigieren. Okay.
Folglich hängt es stark von der Zielgruppe ab, ob der Zigarettengriff mit dem Sinngehalt des Zeichens Victory gefüllt ist und muss mit äußerster Vorsicht gedeutet werden, um Typologien und Klischees keinen Nährboden zu bereiten. Zunächst scheint eine Zigarette rauchende Person die generelle simple Botschaft »Ich bin Raucher« durch Gestik und Mimik zu kommunizieren. In Verbindung mit bekannten Gesten wie dem Victory-Zeichen entsteht eine Erweiterung der Bedeutungsebene, da eine Geste wie das Siegeszeichen nie bedeutungsleer, sondern immer aussagekräftig ist. So wirkt das Rauchen auf die eben beschriebene Weise dominant, wenn währenddessen eine Diskussion geführt wird und die Hand energisch zum Aufzeigen gebraucht wird. Der Raucher verrät in diesem Fall mehr über die aktuelle Gemütslage, als uns in diesem Moment bewusst ist. Weiter noch.
Ja. Das ist demonstrativer Genuss, ist das Rauchen. Ne? Und diese Gefühlslage, die wird kommuniziert. Das ist demonstrativer Genuss. Demonstrativ, eben wie Sie am Anfang ja schön geschrieben haben. Erst recht, wenn es Raucherverbote gibt, dann ist der demonstrierte Genuss sogar noch verbunden mit einem Verlassen der Räume, in denen man sich normalerweise aufhält. Also man muss das Büro verlassen und dann sitzt man in so einer kleinen Genussklause am AfE-Turm, vor dem AfE-Turm oder wo immer bei den Banken stehen dann die Leute, bilden so kleine Genussgruppen, die bilden sozusagen eine Solidarformation derjenigen, die sich in diesem Genuss noch aufhalten gegenüber anderen, die einer Gesundheitsaskese dominant in ihrem Leben folgen. Die sind Avantgardisten sozusagen des Genusses. Die ignorieren das, was auf den Zigarettenschachteln draußen draufsteht, rauchen kann tödlich sein oder so. Das haben die alles ignoriert. Insofern sind die Träger einer demonstrativen Genussbereitschaft, die Leute, die Zigaretten rauchen. Und das kann man auch qualifizieren so. Ja.
Weiter noch kann ein stark gestreckter Zeige- und Mittelfinger sowie das Handgelenk in Kombination mit anderen Körperteilen eine generelle Anspannung vermuten lassen. Geschlechterspezifisch betrachtet neigen Frauen scheinbar häufiger dazu, eine gespannte Fingerhaltung zu wählen, jedoch nicht aus dem Motiv der Anspannung heraus. Dies kann auf das andere Geschlecht verführerisch oder gar lassiv wirken. Der Griff um die Zigarette ebnet der Hand so die Möglichkeit, unauffällig an einem abendlichen Flirt teilzuhaben. Intensiviert wird dieser Eindruck, wenn die Handinnenfläche immer wieder Ausrichtung ändert, mal zum Körper gewandt, verhüllend, mal halb geöffnet, dem Gegenüber Einblicke schenkend. Unabstreitbar dient das Zigarettenrauchen, genauso wie andere Gestiken dazu, Empfindungen zu unterstreichen. Wie an der eben aufgewiesenen Deutungsvielfalt sichtbar wird, lässt sich der Sinngehalt der Gestik des Rauchens allerdings nicht pauschalisieren. Noch deutlicher wird dies bei der Analyse weiterer Zigarettengriffe. Als Vergleichswert soll zunächst die Trichterform beschrieben werden. Bei dieser Version wird die Zigarette zwischen der Fingerkuppe des Daumens und des Zeigefingers gehalten. Dabei deutet die Fingerkonstellation einen Kreis an.
Cool.
Ja. Kreis an, beziehungsweise kann die Handform mit dem Brunnen des Kinderspiels Schnick, Schnack, Schnuck verglichen werden. Mittel-, Ring- und kleiner Finger sind gebeugt, ähnlich dem Zeigefinger. Die Innenfläche der Hand wird so geschützt, da sie tendenziell eine Art geschlossenen Raum bildet. Der Handrücken wird dadurch zur Außenwelt gerichtet. Es entsteht der Eindruck, als würde so der Prozess des Rauchens oder die Zigarette selbst geschützt werden. Die Trichterform ist eher bei Männern zu beobachten. Frauen hingegen tendieren dazu, wenn die Hand trichterförmig in Erscheinung tritt, die Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger zu halten, Daumen- und Zeigefingerkuppe aufeinander zu tippen und die Zigarette gegen den Himmel zu richten. Die Zigarette wird demnach nicht geschützt gehalten, sondern offen präsentiert. Jeder Griff um eine Zigarette hat so eine spezielle Aussagekraft und auch, das sollte nicht vergessen werden, einen ganz einfachen Nutzen.
Ja, dieser spezielle Aussagewert, da muss man drüber nachdenken und den bestimmen. Das kann ja irrtümlich sein, das macht gar nichts. Aber jetzt reden wir über das Essay-Schreiben. Das muss man bestimmen. Und da darf man dann an der Stelle nicht vorstellen, das ist klischeehaft oder so, sondern es geht ja darum, und das ist eigentlich wunderschön von Ihnen gemacht, es geht darum, dass man die kleinste Form mit einer Bedeutung versieht, weil die kleinsten Formen durch Bedeutungen strukturiert sind. Das ist der langen Rede, kurzer Sinn der ganzen Vorlesung. Dass wir, was immer wir vor uns haben in der Soziologie, das hat einen geistigen Hintergrund. Selbst, wie wir am Anfang gesagt haben, selbst wenn die Akteure diesen geistigen Hintergrund überhaupt nicht mehr sehen oder ihn auch nicht sehen wollen, ihn abstreiten, du spinnst, oder so ein Quatsch, wie kann man nur? Was immer die Menschen tun, es hat, wie gesagt, eine kulturelle Rahmung, eine Sinnkonstruktion, die ihrem Handeln unterliegt. Und insofern gibt es so ein paar Stellen, ich will jetzt mal so ein bisschen auf das Ende drücken. Wie viel sind das noch? Ah ja, okay, vielleicht noch einen anderen Essay uns anhören. Aber Sie sehen jetzt vielleicht an ein paar Stellen, ist dieser Essay in diese Richtung, wie gerade angedeutet, ergänzungsbedürftig. Okay.
Die Zwitterstellung ist kennzeichnend durch Aspekte der Victory oder der Trichterhaltung, die sich hier zu einer gemeinsamen Form zusammenfügen. Hierunter zählt das Mischen der Zigarettengriffe oder das Abwandeln einer der beiden Formen zu einer konstant genutzten Fingerkonstellation. Die abgeänderte Victory-Stellung kann zum Beispiel darin bestehen, dass Zeige- und Mittelfinger mehr oder weniger geknickt sind. Eine solche Haltung wirkt weicher und entspannter. Allgemein heißt dies, eine mögliche Variation ist der Grad, in dem die Finger gebeugt sind. Postuliert man eine trichterähnliche Haltung, sind der Zeige-, Mittel- und Ringfinger entweder sehr eng aneinander liegend oder extrem weit geöffnet, sodass auf einen Blick die ganze Handfläche sichtbar ist. Besonders beliebt scheint die Mischung aus Trichter- und Victory-Form. Solche Unschlüssigkeiten haben aber nichts damit zu tun, dass Raucher sich nicht entscheiden können für einen Griff, sondern viel eher mit der jeweiligen Situation, in welcher sie sich befinden. Sympathisiert ein Konsument mit einem weiteren Raucher oder mit einer Gruppe, eignet er sich meist unbewusst die Haltung des anderen an, um so Interesse und Sympathie zu bekunden. Hier sind Überschneidungen deutlich zur Adaption weiterer Körperhaltung des Gesprächspartners, wenn wir diesem zugetan sind.
Diese Stellen sind nun für bezogen auf die Genauigkeit der Beobachtung, die sind hochriskante Stellen. Da sind sehr, sehr starke Vermutungen jetzt drin, die Sie jetzt da aussprechen. Das ist anders, wenn man, wie gesagt, wenn man Ihre schönen Beobachtungen hinsichtlich der Fingerstellung, wenn man die auslegt im Hinblick auf das, was sie bedeuten können. Also, ich nehme jetzt nur noch mal gerade der Eleganz oder gerade der Genussbereitschaft. Schauen Sie, wenn Sie jemanden haben, der bei dem Griff zur Zigarette immer in derselben Haltung die Zigarette an den Mund führt. Ne? Das gibt es ja. Es gibt ja Leute, die, wenn sie rauchen, wird diese Geste ganz steif. Das ist so, als müssten sie sich sozusagen unter einen Zwang setzen, das ja nicht zu variieren. Und dann gibt es Raucher, die mal so und mal so, also eine ganze Zigarette wird in unterschiedlichen gestischen Variationen an den Mund geführt. Das sind wichtige Unterschiede. Oder jemand, der demonstrativ eben immer diese ausladende Geste mit dem Absetzen der Zigarette verbindet, gegenüber jemand, der sich gleichsam in seiner Zigarette irgendwie versteckt, sie also relativ nah am Körper, können Sie alles Mögliche beobachten. Aber wie gesagt, diese Beobachtungen müssten an der Stelle ausgeschrieben werden.
Genauso kann durch das Abwenden des Körpers um einen und einen geschützten Griff um die Zigarette Langeweile, Desinteresse und Abneigung symbolisieren. Wie an den Beispielen deutlich wird, ist es schwer, die Gestik unabhängig von Körpersprache und Mimik zu lesen, da alle drei miteinander eng verbunden sind und einander verstärken. Die Fingerkonstellation um eine Zigarette kann im Einklang mit der Gestik gelesen werden. Die Beschreibung der verschiedenen Techniken zum Halten einer Zigarette verdeutlichen, dass die Zigarette unweigerlich Teil der Gestik wird, wenn sie von der Hand gehalten und somit in andere Handbewegungen integriert wird. Die Zigarette als Objekt wird somit unausweichlich zum Accessoire anderer Gesten oder definiert sich selbst als ganz eigene Geste. So scheint eine Zigarette zwischen den Fingern die Aussage einer jeden Geste neu zu definieren. Egal ob als Teil einer anderen Geste oder als Geste selbst ist festzuhalten. Die Kommunikation ist nonverbal und ihre Aussage entsteht durch das Zusammentreffen mehrerer Merkmale. Wesentlich dabei sind Rahmenbedingungen wie Geschlecht, Alter, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur, kombiniert mit den charakterspezifischen Details, wie eine ruhige oder nervöse Persönlichkeit, eine zittrige oder entspannte Körperhaltung, eine genussvolle oder gehetzte Art.
Ah ja, da haben Sie das jetzt nochmal, nicht? Da ist es jetzt am Ende nochmal angeführt, aber es ist traumhaft, super, toll. Nächste,
okay.
Nächste. So, ganz große Klasse, also ganz toll.
Ich übergebe es gern zurück.
Ja, ganz toll. Also wirklich, ich meine, ganz toll. Wo haben Sie denn jetzt?
Ich gebe es noch nicht ganz.
Ja. Das dauert jetzt zu lang. Halten Sie das in der Hand. So.
Also ich habe mein Essay geschrieben über die Kommunikation von Akteuren innerhalb des...
Ja. Ich kann noch ein bisschen zuhören.
Ein Essay über die Kommunikation von Akteuren innerhalb der U-Bahn in Frankfurt. Eines der schnellsten Beförderungsmittel in der Großstadt stellt die U-Bahn dar. Ihre Geschwindigkeit widerspiegelt die Fluktuation des Lebenswandels derer, die sich in ihr aufhalten. Die U-Bahn ist Teil des öffentlichen Kommunikationsraums, jedoch in sich geschlossen. Geschlossen daher, dass erstens jeder Waggon räumlich vom nächsten sowie vom öffentlichen Raum getrennt ist und zum zweiten, dass innerhalb der U-Bahn ein Regelwerk von sozialen Normen greift, das durch legitime Kontrollinstanzen das soziale Verhalten und die Art der Kommunikation der Akteure beeinflusst. Im öffentlichen Kommunikationsraum existieren soziale Normen und Regeln, die jeder Akteur, der sich darin aufhält, bemüht ist, einzuhalten. Man rempelt sich nicht auf der Straße gegenseitig an, schubst einen anderen vor einem fahrenden Zug, weint oder spricht nicht mit sich selbst laut in der Öffentlichkeit, denn man fällt nicht gerne aus der Rolle. Das könnte schließlich eine Sanktion folgen. Wie gründlich ein Akteur die unterschiedlichen Normen und Regeln befolgt, knüpft an die Art der individuellen Sozialisation. Wie stark sind Regeln veränderlich? Wie intensiv ist die subjektive Fähigkeit der Geltungsreichweite für die jeweilige Regel einzuschätzen, damit sich noch normkonform... Entschuldigung.
Ja, das kennen wir alles. Jetzt, okay. Ja, er bewegt sich jetzt so im Horizont dessen, was wir alles so gemacht haben.
Ja.
Und jetzt wird man ungeduldig, jetzt komm mal mit deiner Beobachtung. Jetzt, wo ist sie jetzt? Ich meine, das ist alles nicht falsch, aber es geht ja jetzt hier nur darum, dass ja sowieso Quatsch, irgendjemand in die Pfanne zu hauen, das ist sowieso nicht unser Ding. Weil die Universität bedeutet, wie wir oft gesagt haben, legitim Fehler machen. Das bedeutet Universität. An der Universität dürfen wir Fehler machen und das ist der Raum, in dem wir sanktionsfrei Fehler machen können. Und insofern ist das ganz wunderbar, wenn wir hier ganz unterschiedliche Typen von Essays zu hören bekommen. Und deswegen bin ich auch ganz streng jetzt in meinem Urteil darüber. Sie sehen oder Sie hören, er rudert jetzt hier irgendwie um diese ganze Normen- und Regeldebatte und... hat aber eigentlich ein sehr schönes Objekt, nämlich diese U-Bahn. Und jetzt warten wir, Seite 3, 4 oder 5, wann kommt jetzt die U-Bahn? Auf geht's.
Das Verhalten der Menschen verändert sich, sobald sie in das U-Bahn-Waggon eintreten. Eine eingeschränkte Kommunikationsbereitschaft setzt in dem Moment ein, wenn sich die Türen schließen und sich die Bahn in Bewegung setzt. Denn die Symbolisierung der sich schließenden Türen kommuniziert und eröffnet den Fahrgästen ein Bewusstsein, dass sie bis zur nächsten Station nicht mehr aus dem Kommunikationsraum austreten können. Die Nähe zu den Unbekannten wird häufig durch Ablenkungsmaßnahmen neutralisiert. aufgrund der Einzelheiten und Diskretion eine Komponente der Sozialisation, welche das soziale Verhalten aktiv prägt, wird im darauffolgenden die Kommunikation der Akteure untereinander beeinflusst.
Ja, vielleicht könnte man sagen, diese U-Bahn-Waggons, wenn die Türen sich geschlossen haben, dann entsteht aus der abstrakten gesellschaftlichen Zugehörigkeit der Akteure eine latente Gemeinschaft der Fahrenden in diesem Waggon. Die ist aber latent. Das heißt, latent, sie ist als eine Gemeinschaft gar nicht abrufbar. Das ist sie in dem Moment, das haben Sie wahrscheinlich nicht beobachtet, aber das haben wir vor uns, wenn in einem Waggon irgendwo eine Schlägerei ausbricht. Dann ist meine Zugehörigkeit zu dieser transitorischen Gemeinschaft, wir sind jetzt hier sozusagen ein kleines Dorf, das da fährt, diese Zugehörigkeit wird durch so eine Schlägerei angesprochen. Und man kann an den Leuten beobachten, den Leuten, uns allen, können wir dann beobachten, welche Option wählen wir nach wie vor, die Abstraktion nur einer Zugehörigkeit, oder lassen wir uns durch die Schlägerei ausgelöst in eine Gemeinschaft der zur Solidarität verpflichteten Akteure übersetzen. Das kann man dann beobachten. Insofern nochmal zurück auf Ihre Beobachtung. Das Schließen der Türen, das ist natürlich erst recht bei einem Flugzeug, müssen wir interpretieren als das Entstehen einer latenten Solidargemeinschaft. Einer latenten. Die ist noch nicht angesprochen oder artikuliert. Es geht da kein Schaffner oder Kontrolleur rum und sagt, so Leute, ihr gehört jetzt hier zusammen, bis, was weiß ich, Konstablerwache. Niemand wird das formulieren. Aber es gibt diese latente Vergemeinschaftung von Akteuren, die gleichzeitig in der Abstraktion der Zugehörigkeit in diesem Waggon anwesend sind. Und im Grunde ist das an der Stelle das Dauerthema, das auch im öffentlichen Raum ja diskutiert wird. Was können wir Menschen zumuten an Mut, wenn Gewalt irgendwo zu beobachten ist? Was veranlasst uns eigentlich bei einer Gewalt, die wir beobachten, tatsächlich aufzustehen und zu intervenieren? Denken Sie an diesen schrecklichen Münchner Vorfall mit dem Mann und Familienvater, der da zu Tode getrampelt wurde und so weiter. Ja.
Die einsetzende Sequenzialität einer nicht konstanten Reziprozität zwischen dem Akteur und seiner Umgebung, ausgelöst durch situative Umstände, die räumliche Struktur und die Beschaffenheit des Raumes selbst, sowie in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit und der Anzahl der individuellen Anwesenden, beeinflusst das kommunikative Verhalten des jeweiligen Akteurs. Jeder Mitfahrende befindet sich innerhalb einer Rolle, die Rolle des Fahrgasts. Diese Rolle ist mit gewissen Erwartungen, Rechten und Pflichten versehen, woraus die Perspektive, die Umwelt wahrzunehmen, hervorgeht. Die Grenzen zwischen Rechten und Pflichten verschwimmen, denn der Fahrgast erwartet von der Bahn, dass sie pünktlich oder dass sie sicher ist, wobei er weiß, dass er sie nutzen darf, solange er einen gültigen Fahrschein besitzt. Die Wahrnehmung des Fahrgastrollenträgers ist aufgrund der vorangegangenen Internalisierung in Bezug auf seine Rolle legitimiert. Das Moment, das sich in die Augen sehen und die dabei entstehende Wechselseitigkeit, wenn man einem anderen in die Augen sieht, das sich erkennen, wie es Georg Simmel in seinem Exkurs über die Soziologie der Sinne beschrieben hat, ist aufgrund der Diskretion nur selten von Dauer. Die Reziprozität impliziert eine Symmetrie, die Zustimmung, das Anerkennen von Gesehenem, wie auch eine Asymmetrie, welche Distanz oder Ablehnung ausdrückt.
Warum ist die nur, das müsste man dann beschreiben, wenn man jetzt da die Leute in einer S-Bahn beschreibt, warum ist der Blickkontakt nur von kurzer Dauer? Das haben Sie richtig beobachtet. Dieses Phänomen kennen wir alle. Man kommt rein, man setzt sich irgendwo hin und dann fährt man mit dem Blick praktisch diese eben angesprochene Gemeinschaft, latente Gemeinschaft ab. Und warum man das tut, warum man nicht da irgendwie so in den S-Bahn-Waggon eintritt und sich da irgendwo hinsetzt, Dafür muss es eine Antwort geben. Das muss man, da muss man drüber nachdenken, warum machen das die Leute eigentlich? Warum machen wir das alle? Ja. Nun, eine Antwort. Okay.
Die Reziprozität wird sofort unterbrochen, indem man den Augenkontakt zum Gegenüber unterbricht, in Form des gewöhnlichen Blickabwendens. Das Erkennen von Objekten innerhalb des Kommunikationsraums ist für unsere Wahrnehmung intuitiv die Erschließung gesuchter Erkenntnis. Wenn das Subjekt sein Objekt versucht zu erkennen, gibt es sich hier dem Objekt preis.
Zitat. Richtig, nicht falsch, aber zu unpräzise für den Kontext. Völlig richtig, in jedem Blickkontakt, wie wir mit Simmel sagen können, suchen wir sozusagen den anderen zu erkennen. Gebongt, das ist völlig richtig. Jetzt brauchen wir aber die kontextspezifische Begründung, warum suche ich sozusagen mit meinem Blick in der S-Bahn praktisch meine Umgebung ab. Und eine Antwort ist, dass ich antizipieren möchte, die möglichen Risiken, die durch diese Gemeinschaft für mich gegeben sind, in diesem transitorischen Auftritt in dem Waggon, dass ich diese möglichen Risiken antizipatorisch kontrollieren möchte. Also in Langschrift, ich möchte wissen, ob da nicht auch irgendwie ein Krokodil auf dem Boden rumläuft. Ich möchte wissen, ob da nicht jemand drin sitzt, der die Knarre auf mich hält. Also so kann man das sich sozusagen eine Langschrift dazu erzeugen. Aber interessant ist, ich möchte mit dem Blick die Umgebung, in der ich mich befinde, mit dem Blick möchte ich die Umgebung sozial kontrollieren.
Genau.
Ja.
Also das folgt später auch. Die Fenster ermöglichen das Hinausblicken, den Bezug zur außenliegenden Umgebung aufrechtzuerhalten und sorgen somit nicht für das Gefühl, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Die Akteure, also die Menschen unserer heutigen Gesellschaft, sind an die konstanten Konfrontationen mit fremden, ihnen unbekannten Individuen gewöhnt, selbst auf engen Raum, wie in Bars, Cafés oder in einem Bahnabteil. Der moderne Bürger empfindet keinen Zwang mehr, in der U-Bahn ein Gespräch mit seinem unbekannten gegenüber Sitzenden zu beginnen. Zu Beginn der industriellen Revolution im 20. Jahrhundert, als die Großstädte erst entstanden, konnten sich die Fabrikarbeiter auf dem Weg zur Arbeit in den Bahnen nicht einfach stillschweigend gegenüber sitzen, ohne ein Wort miteinander zu wechseln. Das unwohle Gefühl einer fremden Person gegenüber zu sitzen war unerträglich, denn in ihren jeweiligen Heimatorten kannte man sich untereinander und diejenigen, welche dazugezogen waren, wurden schnell bekannt gemacht, indem man sich auf der Straße begegnete, ein Fremder sofort auffiel und wenn die Einwohner begriffen, dass es ein neuer Mitbürger ist, machte man sich miteinander bekannt. In der wachsenden Großstadt entwickelt sich der erste Berufsverkehr. Es trafen dann plötzlich unzählig fremde Menschen aufeinander und ertrugen das Moment nicht, dass ihnen ein Unbekannter gegenüber saß. Die Fremdheit in diesem Moment war unerträglich. Also begann man ein Gespräch, machte sich bekannt und unterhielt sich während der Fahrzeit.
Jetzt läuft er aus seiner Beobachtung raus. Nicht? Also jetzt ist er gemeinsam mit ihm sind wir in dem Waggon. Haben da jetzt interessante Sachen gehört über diesen Blickkontakt, der eröffnet wird, aber schnell wieder geschlossen wird und jetzt verlässt er. Verlässt er diese Deskription.
Ich bin nicht wieder da.
Also er kommt zurück. Das ist auch wunderbar, weil ich will jetzt nur sozusagen zeigen, was bei der Schreibe dieser Essays passieren kann. Ne? Und man füllt jetzt die Seiten mit Gebildetheit, ne? Ganz klar. Wie das früher war und so, das ist alles nicht falsch. Nur, wenn wir jetzt über die Logik der Essays sprechen, dann sehen wir sofort, und nur deswegen komme ich jetzt darauf, wir sehen sozusagen die Verführung, der wir unterliegen, wenn wir genau beobachten. Und das sollte ja geschult werden. Und das muss immer wieder geschult werden. Wir müssen uns schulen in der Akribie der Beobachtung. Und der Essay ist genauso wunderbar und er zeigt an diesen Stellen, wie man die Neigung hat, die Beobachtung auch wieder zu verlassen. Und mehr wollte ich jetzt gar nicht sagen.
Also ich brauche diese Ausschreifung, weil ich möchte dann damit auch etwas erläutern.
Ja.
Diese Information muss ich geben.
Kommt denn jetzt noch was mit dem Blick?
Mit dem Blick kommt auch noch was. Diese Fremdheit ist heute nicht mehr an eine Unerträglichkeit geknüpft. Die Möglichkeit, das Fremde zu überwinden und in etwas Bekanntes zu transformieren, ist heute nur von sekundärem Interesse. Es hat sich eine Akzeptanz gegenüber dem Unbekannten entwickelt, welcher eine emotionale Überforderung des Akteurs erst gar nicht mehr entstehen lässt. Somit steht heute für den Fahrgastrollenträger die Konfrontation mit dem Fremden keine situative Belastung mehr dar. Der individuelle Akteur ist nach dieser Akzeptanzschwelle hin sozialisiert worden. Diese Entwicklung basiert auf einer ununterbrochenen Reizüberflutung, welche die Akteure innerhalb der sozialisierten Gesellschaft ausgesetzt sind, woraus sich ein stark subjektiv selektierendes Interesse der wahrzunehmenden Objekte entwickelt. Damit kein Konflikt innerhalb einer Konfrontation mit einem Unbekannten entstehen kann und der Rollenträger dadurch in ein unerträgliches Moment gerät, das er aufgrund der emotionalen Unerträglichkeit zu überwinden gilt, übergeht der Akteur im Kommunikationsraum des U-Bahn-Waggons diese Unerträglichkeit und nutzt ihm zur Verfügung stehende Instrumente, um ausweichen zu können, wie zum Beispiel ein Buch, die Tageszeitung, den MP3-Player oder das Mobiltelefon.
Ja, jetzt muss man, jetzt, wenn man das jetzt ganz genau betrachtet, dann kann man sagen, der Blick in das Buch oder in die Zeitung ist jetzt bezogen auf diese Anfangssituation eigentlich der zweite Schritt. Wir können immer beobachten, dass man als neu in den Waggon eintretender Fahrgast diese Situationskontrolle zunächst einmal für sich erledigt. Insofern unterschlagen Sie so ein bisschen Ihre eigene Beobachtung, weil Sie sagen, die Menschen sind alle daran gewöhnt. Ja, wir sind in der Moderne daran gewöhnt, das kann man diesem Essay eben auch sehr schön entnehmen, die Abstraktion des Gegenübers, seine Fremdheit zu tolerieren. Wenn wir über die Zeil gehen, über jede Straße gehen und uns vollkommen fremde Menschen begegnen, das haben wir gelernt, wie Sie das auch ausgeführt haben. Nur, wenn wir in so eine Bahn einsteigen oder einen Bus oder was auch immer, also ein Gefährt, wo wir, wie Sie sehr schön ausgeführt haben, situativ in einer Zwangsgemeinschaft sind, da unternehmen die Menschen, obwohl sie schon dran gewöhnt sind, dass ihr Leben sich in einem hohen Maße in Kommunikation mit Abstrakten und Fremden abspielt, da unternehmen die Menschen gleichwohl mit dem Blick einen kurzen Kontrollversuch, ob ihre Prämisse auch zutrifft. Die Prämisse, ich kann mich hier unter wildfremden Menschen ohne Not bewegen, gar kein Problem. Aber im Moment des Betretens des Waggons gibt es diesen mit dem Blick, kann den Leute nicht fragen und kommt da rein und sagt, wer von Ihnen hat jetzt hier irgendwie einen Hauch oder wer von Ihnen hat ein Gewehr oder wer von Ihnen will jetzt hier gleich irgendwie eine Brandbombe oder irgend sowas legen, melden Sie sich bitte, damit ich wieder austreten kann. Das geht ja alles nicht. Aber diese Potenzialität der Gefahr wird realisiert in diesem kurzen Blick, mit dem man so gerade mal alle abfährt. Ich unterbreche jetzt.